Raus mit den Männern aus dem Reichstag!
Meine Damen und Herren Abgeordneten!
Hallo zu einer neuen Folge bei Frau Abgeordnete, dem Podcast, der sich den ersten weiblichen Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik widmet. Wir sprechen heute über die Ehefrau eines Politikers. Aber das Amt, das ihr Ehemann Anfang 1919 übernahm, wirkte sich auch unmittelbar auf sie aus. Denn damit trat sie die quasi Nachfolge der Kaiserin an. Oder moderner gesagt, sie wurde nun die erste demokratische First Lady Deutschlands. Eine Frau, die ihre Kindheit nicht als sehr glücklich beschrieb und schon früh zum Unterhalt der Familie hatte beitragen müssen. Die aber auch selbst politisch war, mit dem Ehemann in Bremen eine Gaststätte führte und die in ihrem Leben nicht nur einen geliebten Menschen viel zu früh zu Grabe tragen musste. In der heutigen Folge soll es zu ihrem 150. Geburtstag um Luise Ebert gehen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Frau Abgeordnete. Ich bin Laura und hier erzähle ich euch nicht ganz regelmäßig von Politikerinnen aus den 1920er Jahren und manchmal auch, so wie heute, von politischen Frauen, die keinem Parlament angehörten. Es hat mit der nächsten Folge unerwartet etwas länger gedauert und ich möchte an dieser Stelle gerne doch transparent erzählen, was seit der letzten Folge über Ellen Ammann passiert ist. Zu Beginn der Folge hatte ich euch davon erzählt, dass ihr mir, wenn ihr mögt, bei Ko-fi einen Kaffee ausgeben könnt. Das Geld nutze ich dann für die Anschaffung neuer Literatur, für Podcast-Folgen und meine Instagram-Seite. Und am Anfang der letzten Folge hatte ich erzählt, dass ich davon zuletzt die Autobiografie der DDP-Abgeordneten Marie Baum gekauft hätte. Und das dachte ich auch, als ich die Folge veröffentlichte und dachte, ich könnte schnell die nächste Folge veröffentlichen und weiterschreiben. Dann wurde mein Online-Kauf nach 14 Tagen plötzlich storniert. Und da ich zurzeit nicht in der Nähe einer öffentlichen Bibliothek lebe, in der das Buch liegt, und momentan absehbar auch nicht in eine kommen werde, bin ich mit der nächsten Folge noch nicht fertig, bis ich irgendwie an das Buch komme, ohne Unsummen zu zahlen oder mir irgendwo ein paar Seiten abfotografieren kann. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt jemand zuhört und denkt, Moment, ich habe das Buch hier zufällig im Regal stehen, dann wäre ich wahnsinnig dankbar, wenn du dich bei mir melden würdest, brauche nämlich eigentlich nur ein paar abfotografierte Seiten. Und viel mehr möchte ich vorher gar nicht sagen. Heute widmen wir uns also gemeinsam der Biografie einer Frau, die aus der Sphäre der Politik der 1920er Jahre kommt. Luise Ebert war nicht selbst beteiligt an der Politik der Zeit. Aber dennoch erlebte sie die ersten Jahre besonders intensiv mit und wurde wie ihr Ehemann zum Symbol dieser ersten Demokratie, das nicht nur positive Reaktionen hervorrief. Die Lebensgeschichte von Luise Ebert möchte ich heute nicht als Add-on zur Lebensgeschichte und den Ansichten und Taten ihres Ehemannes erzählen, sondern als die eigenständige Person, die sie ja war. Natürlich war ihre Rolle wie auch ihr Leben an die Rollen ihres Ehemannes eng geknüpft. Luise Ebert war eine starke Unterstützerin ihres Ehemannes zu Hause und auch später auf der Staatsbühne. Geboren wurde sie am 23. Dezember 1873 in Melchiorshausen als Luise Rump. Melchiorshausen liegt 12 Kilometer südlich von Bremen und gehört heute zur Gemeinde Weihe. Sie wuchs dort mit mehreren Geschwistern und den Eltern Friedrich und Friederike Rump auf. Der Vater war ein sogenannter Häusler, das heißt, er war ein Dorfbewohner mit wenig Land, das nicht einmal zur Selbstversorgung ausreichte. Häufig arbeiteten diese als Hirten, Dienstboten oder Tagelöhner. Luises Vater war Arbeiter und auch Mutter Friederike Rump, geborene Nicking, arbeitete als Waschfrau. Sie erzog die Kinder in einem streng lutherischen Regime. Nachdem die Familie, als Luise 10 Jahre alt ist, nach Bremen gezogen war, gehörte sie zur konservativen Martini-Gemeinde. Ihre Kindheit beschrieb Luise Ebert in einem Brief an ihren Sohn später mit den folgenden oft zitierten Satz: "Sehr, sehr viel Schweres und Trübes habe ich mit meiner Kindheit und Jugend über mich ergehen lassen müssen. Wenn es mir auch später gut ging bis auf den heutigen Tag, so wird mein Herz doch nicht von quälenden Sorgen frei." Und so wandte sich die junge Luise Rump von ihrem Glauben ab, heiratete später nicht kirchlich und ließ ihre Kinder nicht taufen. Komplett atheistisch soll sie ihre Kinder allerdings auch nicht erzogen haben. Aber dass Luise Rump später nicht kirchlich heiratete und ihre Kinder nicht taufen ließ, das war innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterschaft damals schon nicht ungewöhnlich. Luise Rump wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. Das knappe Auskommen wird auch im Hause Rump ein ständiges Thema gewesen sein. Denn nicht nur die Mutter musste mitarbeiten, sondern auch die Kinder. Luise besuchte nur etwa 6 Jahre die Dorfschule. Schon währenddessen musste das Kind als Jungmagd auf einem Gutshof in der Nachbarschaft arbeiten und so zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Mit 12 Jahren schloss sie ihre Schulausbildung ab und ging in Stellung. Sie kam als Dienstmädchen in einen großbürgerlichen Haushalt, wo sie die nächsten 2 Jahre arbeitete. In der Folge über Pauline Stegemann und Elfriede Rinek habe ich ausführlich über die schweren Arbeitsbedingungen von Dienstbotinnen gesprochen. Dienstmädchen arbeiteten vor und um 1900 unter schwersten Arbeitsbedingungen. Sie wurden weder ausgebildet noch angelernt. Sie unterstanden der Gesindeordnung, die erst im Zuge der Novemberrevolution 1918 abgeschafft wurde. Laut dieser Gesindeordnung unterstanden sie der Willkür ihrer Herrschaft und polizeilicher Aufsicht, die die Gesindebücher kontrollierten und davon gelaufene Dienstboten und Dienstbotinnen zurück zur Herrschaft brachten. Spontan kündigen konnten sie nicht, dafür aber spontan entlassen werden. Den Lohn erhielten sie nur zum Teil ausbezahlt, der andere, meist größere Teil ging in Kost und Logis innerhalb des Haushalts, in dem sie arbeiteten. Die Arbeitstage dauerten mindestens 10, häufig 12 Stunden. Frei erhielten die Dienstmädchen laut einer Umfrage des Sozialwissenschaftlers Oskar Stillich in Berlin aus dem Jahr 1900 nur an einem Nachmittag für etwa 6 Stunden. Zudem besaß die Herrschaft, für die sie arbeiteten, ein Züchtigungsrecht. Wie viele der Dienstbotinnen damals verlässt nach wenigen Jahren auch Luise Rump den bürgerlichen Haushalt, in dem sie gearbeitet hatte, und ging schließlich in die Fabrikarbeit. Die Arbeitsbedingungen waren dort kaum besser. Der 8-Stunden-Arbeitstag kam ebenfalls erst im Zuge der Novemberrevolution 1918. Aber es gab immerhin feste Arbeitszeiten, der Lohn wurde komplett ausbezahlt und sie besaß nun mehr Freizeit als zuvor. Diesen Schritt ging sie angeblich gegen den Willen ihrer Eltern. In den nächsten Jahren arbeitete sie als Etikettenkleberin in einer Tabakfabrik. Dass auch dort die Arbeitsbedingungen schlecht sind, will die junge Luise Rump offenbar nicht akzeptieren und tritt dem Zentralverband der in Holzbearbeitungsfabriken und auf Holzplätzen beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen bei, der übrigens genauso damals schon hieß. Die Satzung dieser Gewerkschaft mit reichsweit ca. 800 Mitgliedern sah vor, dass den zweiten Vorsitz eine Frau übernehmen müsse, wie Walter Mühlhausen für die Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in einem kleinen Büchlein über Luise Eberts Leben festgehalten hat. Und mit gerade einmal 20 Jahren wurde Luise Rump 1893 zur zweiten Vorsitzenden des Zentralverbandes gewählt. Und während einer Gewerkschaftsfeier, wie erzählt wird, soll Luise Rump dann den jungen Sattlergesellen Friedrich Ebert kennengelernt haben, der 2 Jahre zuvor aus seiner Walz von Heidelberg nach Bremen gekommen war und nun Redakteur der sozialdemokratischen Bremer Bürgerzeitung war. Sie teilen offenbar, so werden später viele erzählen und schreiben, Ansichten, die Vorstellung ihrer Lebensführung, Werte wie Fleiß und Einsatzbereitschaft. Bald wird auch sie der SPD beitreten. Am 9. Mai 1894 heirateten Luise Rump und Friedrich Ebert in Bremen. Da war sie 21 und er 23 Jahre alt. Und wie gesagt, auf die kirchliche Trauung verzichteten beide. Kurz zuvor hatten sie im April 1894 die Bierhalle und Restauration in der Bremer Neustadt Ecke Westerstraße gepachtet. Dass Sozialdemokraten in den 1890er Jahren eine Gaststätte führten, war nicht ungewöhnlich. Man schuf damit einen Treffpunkt für die ArbeiterInnen, für Versammlungen von Partei und Gewerkschaften, aber auch für Feiern. Walter Mühlhausen schreibt dazu, Zitat, »In der Sozialdemokratie wird der Gastwirt keineswegs abschätzig betrachtet, denn Wirtshäuser spielen für die Arbeiterbewegung um die Jahrhundertwende eine besondere Rolle als Ort des geselligen Beisammenseins und der politischen Agitation. Das Gasthaus gehört zentral zur proletarischen Gegenkultur.« Dass das wenig ungewöhnlich war für Sozialdemokratinnen, sehen wir auch mit Blick auf Parlamentarierinnen der SPD. Denn auch unter den späteren weiblichen Abgeordneten der Partei ist Mitmina Bollmann eine Gastwirtin, die mit ihrem Ehemann im heutigen Sachsen-Anhalt eine Gastwirtschaft führte. Ebenso wie die Kneipen anderer Sozialdemokraten wurde auch die Gaststätte der Eberts zur Anlaufstelle von Arbeitern, die nach Rat suchten. Und so nannte sich die Gaststätte anscheinend auch, zur guten Hilfe. Und jetzt können wir uns schon denken. Während Friedrich Ebert sich also den Sorgen und Nöten der Bremer Arbeiterschaft widmete, da schmiss seine Ehefrau die Gastwirtschaft wohl eher allein. Im Jahr 1900 gaben sie diese dann gänzlich auf, als er in Bremen zum ersten besoldeten Arbeitersekretär wurde. Im gleichen Jahr wurde auch das fünfte und letzte Kind geboren. Nach den Söhnen Friedrich, Georg, Heinrich und Karl kam als letzte Tochter Amalia auf die Welt. Nicht erst später war der Vater kaum zu Hause, sondern schon seit der Heirat. Während er in der Bremer Sozialdemokratie aufstieg und schließlich in die Bürgerschaft gewählt wurde, da schmiss Luise Ebert eben nicht nur die Gastwirtschaft bis ins Jahr 1900 allein, sondern übernahm auch die komplette Care-Arbeit der siebenköpfigen Familie. 1905 war Friedrich Ebert dann als Sekretär in den Zentralvorstand der SPD gewählt worden, der in Berlin saß. Also zog die gesamte Familie im Dezember 1905 dorthin. Sie lebten dort zunächst in der Nähe des Bahnhofs Ostkreuz und ab 1909 in Treptow, wo auch die Mutter von Luise Ebert mit ihnen lebte, die sich von ihrem Ehemann getrennt hatte. Dort mussten sich nun also in einer neuen, unbekannten Umgebung zurechtfinden. Während die vier Söhne die Volksschule besuchten und anschließend alle ein Handwerk erlernten, wurde die Tochter Amalia auf die höhere Töchterschule geschickt und arbeitete später dann als Bibliothekarin bis zu ihrer Heirat 1923. Auch in Berlin hingen der Familienalltag und die Erziehung der Kinder zum Familiensinn, zur Ordnung, zu Fleiß, Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit eigentlich allein an Luise Ebert. Denn Friedrich Ebert steigt immer weiter auf in der SPD, wird schließlich erst SPD-Reichstagsabgeordneter und 1913 gemeinsam mit Hugo Haase Vorsitzender der SPD. Und dann, als die Ebert sich gerade auf Rügen befinden, bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus. In den nächsten Monaten werden Brüder des Ehepaares ebenso einberufen wie die Söhne. Im Juli 1916 wird der älteste Sohn verwundet, musste wieder gesund 1917 zurückkehren an die Front. Und im Februar 1917 erliegt Sohn Heinrich in Mazedonien seinen schweren Verletzungen. Tochter Amalie notiert in ihrem Tagebuch: Heute Morgen erhielten wir ein Telegramm. Ich beachtete es gar nicht und legte es fort. Da stand meine Mutter auf. Plötzlich hörte ich einen Schrei. Sie hat das Telegramm geöffnet. Unser guter Heinrich ist gestorben. Und nur 3 Monate später stirbt Sohn Georg in Frankreich. Laut Walter Mühlhausen enthalten die Todesanzeigen beider Söhne keine der sonst gängigen Heldenformulierungen. Stattdessen könne man den Schmerz und die Trauer herauslesen, die die Eltern wohl über den Tod der Söhne empfanden. Am 9. November 1918 flüchtet der Kaiser ins Exil. Reichskanzler Prinz Max von Baden übergibt die Regierungsgewalt an Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann ruft am Reichstag die Republik aus. Am nächsten Tag bildet sich der Rat der Volksbeauftragten, dem auch Friedrich Ebert angehört. Was folgt, ist ein turbulenter Winter, inmitten dessen die Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden, die ab Februar 1919 in Weimar tagt und schließlich Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten wählt. Und wie bisher unterstützt Luise Ebert ihren Ehemann auch in seiner neuen Rolle. Aber nicht nur sein Leben und Alltag verändert sich dadurch. Auch der von Luise Ebert, die als First Lady der jungen Demokratie die quasi Nachfolge der Kaiserin antrat, als erste Frau im Staat. Eine nicht einfache Situation, wie auch heute ist die Rolle der Ehefrau des Staatsoberhauptes nirgendwo festgeschrieben. Und Luise Ebert besaß dazu auch kein demokratisches Vorbild in Deutschland. Und sie besaß ebenso wenig Berater. Sie hatte kein eigenes Büro, das etwaige öffentliche Auftritte koordinierte. Stattdessen halfen ihr nahestehende Frauen dabei, diese repräsentativen Aufgaben wahrzunehmen und berieten sie nach deren besten Gewissen. In seinem späteren Kondolenzschreiben an die Familie nach dem Tod von Luise Ebert wird der damalige Leiter des Sonderreferats Etiketten und Zeremonialsachen, Ferdinand von Gülich, schreiben, Zitat: Ihre Frau Mutter hat damals sich all der vielen ihr obliegenden, ungewohnten und unter den damaligen Zeitverhältnissen auch besonders schwierigen Pflichten der Repräsentation in natürlicher Haltung und Würde entledigt und dadurch bei dem gesamten diplomatischen Korps Ehrerbietung und Hochschätzung gefunden. Dennoch tat sie sich wohl zu Anfang etwas schwer mit ihrer neuen Stellung. So wollte sie angeblich zunächst gemeinsam mit dem Dienstpersonal essen, kochte weiterhin selbst und ging auch selbst einkaufen. Noch im November 1918 war Familie Ebert in das Palais des Reichsinnenministeriums in die Wilhelmstraße gezogen. Ein Jahr später zogen sie nebenan in das Reichspräsidentenpalais. Und damit änderte sich anscheinend erstmal auch der Familienalltag. wie Luise Ebert Jahrzehnte später in einem Interview erzählte. Meine Kinder, abgesehen von den beiden Jungs, die während des Ersten Weltkrieges ein Opfer des Waldbrandes geworden waren, lernten ihren Vater eigentlich erst kennen, nachdem wir im November 1918 in die Wilhelmstraße in das Berliner Regierungsviertel gezogen waren. Hier konnten wir dann am gemeinsamen Mittags- und Abendtisch sitzen und hatten mehr als bisher die Möglichkeit, ein gemeinsames Familienleben zu führen, soweit das im Rahmen der sich überstürzenden Ereignisse dieser Jahre überhaupt möglich war. Luise Ebert unterstützte ihren Ehemann in seiner neuen Rolle. Heute hören wir selten über ihr Handeln damals. Aber falls ihr aus der Nähe oder in den nächsten Monaten einmal in Heidelberg seid, dann schaut euch doch einmal in der Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte die Fotoausstellung über Luise Ebert an. Dazu hört ihr am Ende der Folge auch noch mehr. Obwohl argwöhnisch beobachtet von allen Seiten, meisterte Luise Ebert die neuen Aufgaben. Der englische Botschafter notierte nach einer Einladung beim Präsidentenpaar zum Beispiel, Zitat, wenn man sich überlegt, dass er ein Sattlermeister war und dass sie aus ganz kleinen Verhältnissen stammt, setzt einen die Würde und Zurückhaltung ihres Benehmens in Erstaunen. Niemand würde wagen, sich irgendwelche Freiheiten gegen Ebert herauszunehmen. Und sieht man von offenkundigem Hass der RepublikfeindInnen ab, dann scheint das auch ganz dem Bild zu entsprechen. Luise Ebert, häufiger jetzt auch Frau Reichspräsident nach dem Beruf des Ehemannes genannt, trat bescheiden auf und grenzte sich damit vom bisherigen kaiserlichen Prunk demonstrativ ab. Sie entwickelte ihren ganz eigenen Stil, der ihre Nachfolgerin als Vorbild dienen sollte. Wie spätere First Ladies Deutschlands engagierte sie sich sozial in der Arbeiterwohlfahrt oder als Schirmherrin der deutschen Kinderhilfe und mit ihrem Einsatz für Jugendhilfeprojekte. Das Präsidentenpaar allerdings trat selten gemeinsam auf. Luise Ebert blieb weitestgehend im Hintergrund. Fotografien beider gibt es vor allem von den Wahltagen, wenn man gemeinsam wählen ging. Was man nur auf manchen Fotos sehen kann, Luise Ebert war etwas größer als ihr Ehemann. Meist wurde sie auf einen Stuhl vor ihm platziert auf offiziellen Fotos. Daneben empfing sie im Palais des Reichspräsidenten in der Wilhelmstraße WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und Diplomaten und traf deren Ehefrauen zum Tee. Viele derjenigen, die sie empfangen, erzählten noch Jahrzehnte später von ihrer sympathischen Art, ihrer Natürlichkeit und der würdevollen Ausstrahlung. Selbst politisch der SPD nicht nahestehende Diplomaten, Minister oder Staatsminister erzählten später davon, und das zeugt durchaus davon, dass sie ihre Rolle gut ausfüllte. Zum Damentee bei Frau Reichspräsident kamen aber nicht nur die Ehefrauen von Diplomaten oder Ministern, sondern manchmal auch die Parlamentarierinnen aus dem Reichstag herüber. Hiervon kann man zum Beispiel in den Briefen von Johanna Tesch lesen, die sie an ihren Ehemann verfasste und die heute veröffentlicht sind. In einem Brief der SPD-Abgeordneten Johanna Tesch an ihren Ehemann vom 17. Januar 1920 heißt es dazu, gestern waren wir in der Wilhelmstraße und höre und schlage die Hacken respektvoll zusammen, bei der Frau Reichspräsident zum Tee befohlen. Auch der Herr Reichspräsident war erschienen und begrüßte die Damen. Wir waren nur 11 Frauen unserer Fraktion. Außerdem waren noch die Krügerin da, Frau Reichskanzler, Frau Reichswehrminister, Frau Polizeipräsident, Frau Professor Hartmann und Fräulein Ebert. Leider mussten wir uns nach 2 Stunden wieder schleunigst verziehen, weil uns Löbe anrief und uns mitteilte, dass namentliche Abstimmung komme. 3 Jahre später erwähnt Johanna Tesch erneut eine Einladung bei Luise Ebert in ihrem Brief vom 12. April 1923, schreibt sie, heute Abend werde ich zu Frau Pettel gehen, um die Schuhe, die sie mir angeboten, anzuprobieren. Ich gehe nämlich morgen zu Hofe und zwar bei Frau Ebert zum Tee. Von 2 weiteren Frauen, die Luise Ebert empfing, möchte ich noch kurz erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer spannend, wenn Frauen mit spannenden Biografien aufeinandertreffen. Die eine kam im April 1922 nach Berlin. Und zwar die Delegierte des schwedischen Roten Kreuzes Elsa Brandström, die in Deutschland auch als Engel von Sibirien bekannt war, weil sie sich für die deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen eingesetzt hatte, die sich während des Krieges in Gefangenenlagern in Russland befanden. Die andere Frau, die sie einmal empfing, war die Vorsitzende des Weltbundes für Frauenstimmrecht, Carrie Chapman Catt, die sich in den 1920er Jahren für dauernden Frieden einsetzte. Während den politisch turbulenten Anfangsjahren der Demokratie in Deutschland waren Friedrich und auch Luise Ebert immer wieder starken Anfeindungen von Kommunisten einerseits und noch viel mehr von rechten DemokratiegegnerInnen andererseits ausgesetzt. Vor allem die Kaisertreuen und Bürgerlichen ließen ihre Häme gegenüber Luise Ebert freien Lauf. Beide galten als einfache Leute. Vor allem Luise Eberts Vergangenheit als Dienstmädchen wurde immer wieder abgewertet. Es kursieren absichtlich in Umlauf gebrachte Gerüchte darüber, dass sie das Silber im Schloss gestohlen hätte, auf Staatskosten private Briefe versende oder einen sehr teuren Pelzmantel gekauft hätte. Angeblich spreche sie von sich selbst nur in der dritten Person und bezeichne sich selbst als, Zitat, Landesmutter. Puren Klassismus würden wir das heute nennen. Dass Luise Ebert und ihr Ehemann den Hass von Kommunisten und rechten Monarchieanhängern abbekamen, hatte vielmehr mit deren Abneigung gegenüber der jungen Demokratie zu tun, die damals keineswegs gefestigt war. Beschädigte man den Reichspräsidenten und seine Ehefrau als Symbolfiguren der neuen Demokratie, beschädigte man damit gleichzeitig auch die ungeliebte Republik, wie Ebert-Biograf Walter Mühlhausen schreibt. Und so führte Friedrich Ebert etwa 200 Prozesse gegen den Hass und die Falschbehauptungen, die ihm entgegenschlugen. Und während eines solchen Prozesses Ende 1924 urteilte ein Gericht, dass man den amtierenden Reichspräsidenten nun öffentlich als Landesverräter bezeichnen dürfe, weil er im Januar 1918 in Berlin an einem Streik teilgenommen hatte. Da hatte er nämlich versucht zu vermitteln. Im Zuge dessen ignorierte der Mitte 50-jährige Ebert seine Beschwerden und starb schließlich an einem vereiterten Blinddarm Anfang 1925. Die Abendausgabe des sozialdemokratischen Vorwärts teilte mit: Der Reichspräsident ist heute Vormittag 21:45, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, entschlafen. Am Sterbelager weilten Frau Ebert, ihre Kinder und ihr Schwiegersohn Dr. Jenicke sowie sein Staatssekretär. Nach dem Tod der beiden Söhne im Ersten Weltkrieg und dem ersten Enkel ein Jahr zuvor stirbt nun der Ehemann, mit dem Luise Ebert seit knapp 30 Jahren verheiratet gewesen ist. Mit 52 Jahren wird sie plötzlich zur Witwe. In Berlin nehmen circa 1 Million Menschen am Trauerzug teil, bevor der Sarg in seine Geburtsstadt überführt wurde. Friedrich Ebert wurde dann Anfang März 1925 in Heidelberg beigesetzt. Fast unmittelbar nach der Beerdigung musste Luise Ebert die Dienstwohnung des Reichspräsidentenpaares in Berlin räumen. Denn vorläufig war der Präsident des Reichsgerichts zum Reichspräsidenten vereidigt, der sich zwar Friedrich Ebert zum Vorbild wählte, aber dem damit nun eben auch die Dienstwohnung zustand. Luise Ebert fand kurzfristig eine Wohnung in der Duisburger Straße 8. Dort zog sie sich ins Private zurück. Nachdem 1923 bereits Tochter Amalie heiratete, folgten die Hochzeiten der Söhne und die ersten Enkelkinder wurden geboren. Daneben engagierte sie sich weiterhin sozial, organisierte Wohltätigkeitsveranstaltungen und war Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. Sie stand auch weiterhin offen zur Republik und trat auch so auf. Am 25. November 1931 folgt der nächste Schicksalsschlag für Luise Ebert. Die einzige Tochter stirbt. Sie hinterlässt ihren Ehemann und zwei kleine Kinder, 1 und 3 Jahre alt. Der Vorwärts schreibt: Der schwer geprüften Mutter, der Genossin Luise Ebert, die nacheinander 2 Söhne im Felde, später den Mann und nunmehr auch die einzige Tochter verloren hat, wendet sich die herzliche Anteilnahme aller Parteimitglieder zu. Nur 31 Jahre alt war die Tochter geworden. Damit überlebte Luise Ebert 3 ihrer insgesamt 5 Kinder um mehrere Jahrzehnte. Und kurz darauf beginnt 1933 der Nationalsozialismus. 2-mal wird von einem SA-Trupp die Wohnung von ihr in Berlin durchsucht und Schriftstücke sowie Gegenstände mitgenommen. Beide Söhne wurden noch 1933 inhaftiert. Der Ältere, den gleichen Namen wie sein Vater tragend, wurde in ihrer Berliner Wohnung festgenommen, schwer misshandelt und durch verschiedene Lager geschleppt. Die Bemühungen der Mutter zur Freilassung bleiben zunächst im Gegensatz zum ebenfalls im September 1933 verhafteten jüngsten Sohn Karl Ebert erfolgslos. Erst als im Oktober 1933 die britische Presse über die Hausdurchsuchungen bei den Eberts und die Misshandlungen des ältesten Sohnes schreibt, wird er Ende Dezember 1933 unter Auflagen freigelassen. Als überzeugte Demokratin soll Luise Ebert dem NS-Regime durchaus die Stirn geboten haben. Sie war aber auch wie andere den Repressalien der neuen Machthaber ausgesetzt. So berichten mehrere ausländische sozialdemokratische Zeitungen mehrfach davon, dass Luise Ebert, wie übrigens auch die Ehefrau Stresemanns, die Witwenpensionen gestrichen wurden. Während Frau Stresemann eben wohlhabender gewesen sei, so schreiben die Zeitungen, sei Luise Ebert nun, Zitat, auf die Gnade des Berliner Wohlfahrtsamtes angewiesen. Laut der Basler Nationalzeitung im März 1934 habe erst die persönliche Intervention Hindenburgs dafür gesorgt, dass Luise Ebert ihre Pension in voller Höhe wiedererhielt. 1939 werden dann beide Söhne erneut in den Krieg eingezogen. Beide überleben den Zweiten Weltkrieg. Und trotz aller Repressalien überstand auch Luise Ebert die NS-Zeit im Gegensatz zu vielen Andersdenkenden relativ unbeschadet. Vielleicht und wahrscheinlich aufgrund ihrer Bekanntheit im Ausland als Ehefrau eines vormaligen Reichspräsidenten durchaus geschützt. Aber einen erneuten Verlust musste sie ertragen. 1943 wird sie in Berlin ausgebombt. Damit sind alle Erinnerungsstücke und auch die Schriftstücke, die sie an ihren Ehemann und ihre drei bereits verstorbenen Kinder hatte, verloren. An Wilhelm Keil schrieb sie: Vieles, was verloren ging, kann man wieder ersetzen. Nur die 1000 Erinnerungen und Andenken an meinen lieben Verstorbenen sind unwiederbringlich dahin. Nicht einmal ein Schriftzeichen von ihm ist gerettet. Danach zieht sie zunächst zu Verwandten ihrer Schwiegertochter nach La, wo sie ihren 70. Geburtstag 1943 feierte. Ende 1945 zog Luise Ebert von dort dann noch einmal um, in die Geburtsstadt ihres Ehemannes und den Ort, an dem er begraben liegt. In Heidelberg lebte sie mit ihrem jüngsten Sohn und dessen zweiter Ehefrau zusammen. Auch er hatte den Weg in die Politik eingeschlagen und war nun Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg für die SPD geworden. Auch der älteste Sohn, Friedrich Ebert Junior, war Politiker. Im anderen Deutschland. Er war Mitglied der SED und Oberbürgermeister Ostberlins geworden. In Heidelberg soll Luise Ebert Besuch bekommen haben, unter anderem von Gustav Noske, Kurt Schumacher, Annemarie Renger und einem jungen Geschichtsstudenten namens Helmut Kohl. Darüber hinaus hielt sie Kontakt zu WegbegleiterInnen. 1947 besuchte sie noch einmal Bremen. Der damalige Bürgermeister notierte in sein Tagebuch über Luise Ebert: Ich konnte aufs Neue ihre Klugheit, Anmut der Unterhaltung und prächtige Persönlichkeit erfahren. 1953 feierte Luise Ebert ihren 80. Geburtstag. Friedrich Stampfer schreibt für den sozialdemokratischen Pressedienst, Zitat: Kann man sich doch auch Fritz Ebert ohne seine Luise nicht vorstellen. Wer zu dem immer enger werdenden Kreis gehört hat, der mit dem Ehepaar Ebert freundschaftlich verbunden war, behält die Erinnerung an zwei Menschen, die in seltener Weise zueinander gehörten. Er, der Mann der Politik, des öffentlichen Lebens, und die, die keineswegs unpolitische, doch der Öffentlichkeit abgewandte Frau. Zwei Jahre später, Anfang 1955, stirbt Luise Ebert im hohen Alter von 81 Jahren. In der Todesanzeige der Familie heißt es: Unsere nie verzagende, bis zu ihrer letzten Minute tätige, herzensgute Mutter Luise Ebert hat am 18. Januar nach einem wohlbestandenen, leidvollen, harten und arbeitsreichen Leben kurz nach der Vollendung ihres 81. Lebensjahres ihre Augen für immer geschlossen. Ein Herzschlag beendete ihre sorgende Mithilfe für die Ärmsten der Armen. Beerdigt wurde sie, wie 30 Jahre zuvor, ihr Ehemann durch den protestantischen Stadtpfarrer von Heidelberg, Hermann Maas. Sie liegt bis heute auf dem Heidelberger Bergfriedhof neben ihrem Ehemann begraben. Die Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte hat einige der insgesamt 202 Kondolenzschreiben an die Nachfahren Luise Eberts in einem Buch zusammengefasst. In den an den ebenfalls in Heidelberg lebenden Sohn Karl Ebert bekundeten unter anderem Bundeskanzler Konrad Adenauer, Willy Brandt, die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen und Niedersachsen sowie der Ministerpräsident Baden-Württembergs, ebenso wie weitere Wegbegleiter aus der Weimarer Republik, wie der vormalige Ministerpräsident von Preußen Otto Braun, der vormalige Reichskanzler Josef Wirth und der ehemalige Reichstagspräsident Paul Löbe ihre Anteilnahme. Der damalige SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer drückt im Namen der SPD ebenso wie die FDP der Familie Ebert ihr Mitgefühl aus. Bundespräsident Theodor Heuss erinnert sich an die, Zitat, Würde ihres Menschentums und der Klugheit ihrer Menschenkenntnis, die er schon in Weimar und auch noch später immer wieder erlebt habe. Auch sein Sohn schreibt ebenfalls an die Hinterbliebenen. Er schreibt insbesondere über den Eindruck, den Luise Ebert auf seine bereits verstorbene Mutter Elli Heuss-Knapp, eine ihrer Nachfolgerinnen, hinterlassen hatte. Zitat: Meine Mutter hat mir als Bub mit Hochachtung und Liebe von Frau Ebert gesprochen. Sie traf einige Male bei Frau David mit ihr zusammen. Der erst seit einer Woche neue regierende Bürgermeister von Berlin, Otto Suhr, schrieb, Zitat: Uns Älteren ist noch immer das stille Wirken der Gattin des ersten deutschen Reichspräsidenten in lebendiger Erinnerung. Auch das vormalige DDP, nun FDP-Mitglied Wolfgang Hausmann, dessen Vater bereits mit Friedrich Ebert im Kaiserreich dem Reichstag angehört hatte, schrieb an Karl Ebert, Zitat, bei ihrem Lebensende ersteht noch einmal ein inhaltsschwerer Zeitabschnitt, in dem die Bedeutung dieser seltenen Frau von vielen urteilsfähigen und allen Gutgesinnten alsbald erkannt worden ist. Durch ihre Wesensart und ihr Wirken hat sie einen wichtigen, positiven Beitrag für den mühsamen und doch verheißungsvollen Neubeginn nach 1919 geleistet. Und in die gleiche Richtung gehen eigentlich alle 40 abgedruckten Beileidsbekundungen vom kurzen Telegramm bis zum langen handschriftlichen Brief. Immer wieder ist die Rede von der Klugheit, der Güte und der Würde, die Luise Ebert ihr Leben lang vor allem als Gattin des Reichspräsidenten vertreten habe. VertreterInnen der vormaligen DDP, des ehemaligen Zentrums und natürlich vor allem der SPD aus der Weimarer Republik schildern immer wieder wache Erinnerungen an sie und ihre Amtsführung. Die Verdienste von Friedrich Ebert werden nicht selten auch auf sie zurückgeführt. Friedrich Stampfer, in den 1920er Jahren Chefredakteur des Vorwärts und Reichstagsabgeordneter, erinnerte sich an private Treffen. Aber schön waren doch die Stunden, wenn wir mit Vater und Mutter zusammen auf der Veranda saßen. Ich vergaß die kalte Pracht des Palais, wenn ich diese beiden wundervollen Menschen in ihrer ganzen Natürlichkeit sah, so fest im Grund verbunden, dem sie entsprangen. Und auch drei ehemalige Reichstagsparlamentarierinnen schrieben Briefe an die Hinterbliebenen von Luise Ebert. Die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt und SPD-Frauensekretärin während der Weimarer Republik, Marie Juchat, schrieb: Ich habe für ihre Mutter immer Hochachtung und eine große menschliche Zuneigung empfunden. Es drängt mich, das in dieser Stunde zum Ausdruck zu bringen. Die Frauenrechtlerin und frühere SPD-Reichstagsabgeordnete Adele Schreiber schrieb über Luise Ebert als Zitat: prächtige Frau, die allen Lebenslagen tapfer, bescheiden und von natürlicher Würde begegnete. Die ehemalige Reichstags-, nun Bundestagsabgeordnete Luise Schröder schreibt: Und ich will ihr hiermit das Schlusswort am Ende der Biografie von Luise Ebert geben, weil sie ausdrückt, warum ich heute über Luise Ebert sprechen wollte. Zitat: Mit großer Trauer habe ich den plötzlichen Tod ihrer lieben, von mir so sehr verehrten Mutter erfahren. Ich drücke Ihnen und Ihrer Frau in aufrichtigem Mitempfinden die Hand. Aber Sie werden mir glauben, dass das Ableben von Luise Ebert auch für mich einen großen Verlust bedeutet. War sie mir doch immer das Vorbild einer großen, tapferen Frau, und es ist außerordentlich schmerzlich, sie nicht mehr unter den Lebenden zu wissen. Bis März 2024 könnt ihr noch die Fotoausstellung über Luise Ebert bei der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg anschauen. Ein Vortrag führte mich vor wenigen Wochen selbst in die Stadt, in der Luise Ebert ihre letzten Lebensjahre verbrachte und wo beide bis heute begraben liegen. Wer in der Nähe wohnt oder sich noch mehr für Luise Ebert interessiert, dem kann ich nur empfehlen, die von Patricia Reister kuratierte Fotoausstellung anzusehen. Sie habe ich auch gefragt, warum das Team eine Ausstellung über Luise Ebert gemacht hat und was ihnen dabei besonders wichtig war. Hört rein!
Wichtig beim Gestalten der Ausstellung war mir, Luise Ebert als Person greifbar zu machen, was gar nicht so einfach war, weil über sie nicht viel dokumentiert ist. Es gibt wenige Briefverkehre, in denen man ihr nahe kommt, und auch nur wenige ausführliche Quellenberichte, in denen sie auf die Zeit und auf ihre Tätigkeit, auf ihre repräsentative Funktion zurückschaut. Da, wo man ihr aber als Person sehr nahe kommt, da lernt man eine Frau kennen, die Haltung und Würde einnahm, die sich ihrer Verantwortung bewusst war, ihre Verantwortung auch eben bis zu ihrem Lebensende und eben nicht nur auf die Zeit der Reichspräsidentschaft ihres Mannes beschränkt war, sondern sie lebte und stand für diese Werte und Normen ja ihr Leben lang ein, angefangen von ihrer ja beginnenden gewerkschaftlichen Tätigkeit als junge Frau bis eben ins hohe Alter, wo sie öffentlich für die Demokratie einstand. Und in dieser Aufgabe oder in diesem Bild, das sich in der Ausstellung deutlich macht, ist Luise Ebert erst jetzt richtig greifbar geworden. Bislang wurde sie, wie so viele andere Frauen, oft subsumiert in dem Stadt, die Stütze ihres Mannes. Aber wie bei vielen anderen Frauen eben auch, wird man ihr damit nicht gerecht. Ja, dabei zeichnet die Ausstellung nicht nur chronologisch ihrem Leben folgend die zeitlichen und die unterschiedlichen Tätigkeiten von ihr nach, sondern eben auch die verschiedenen Lebensmittelpunkte, die sie hatte. Zunächst in Bremen als junge Frau, wo sie die Gastwirtschaft leitete, dann in Berlin, das ja über viele Jahre der Lebensmittelpunkt der Familie Ebert war, wo sie eben dann zum Schluss im Reichspräsidentenpalais repräsentative Aufgaben übernahm und schließlich ab 1945 Heidelberg, dem Geburtsort ihres Mannes, wo sie sich ausgebombt nach den Kriegserlebnissen niederließ. Auffallend an den Bildern, die Luise Ebert gerade als Frau Reichspräsident vorstellen, ist, dass es offizielle Aufnahmen sind, die gezielt gemacht wurden, um sie eben auch in der Presse zu geben, um sie als Frau Reichspräsident vorzustellen. Und wie wirkt Luise Ebert auf den Bildern? Sie schaut uns mit geradem, fokussiertem Blick an. Ihre aufrechte Haltung ist zu spüren. Sie hat eine Präsenz, die einen vor dem Hintergrund ihres Lebensweges sicherlich erstaunt.
Am Ende dieser Folge geht mein Dank natürlich an alle, die hier zugehört haben. Aber auch an Linus und Patricia von der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg, wo ich mir vor ein paar Wochen selbst die Ausstellung anschauen konnte und denen ich dort ein kleines Interview geben durfte, das ich euch in den Shownotes verlinken werde. Dort sprachen wir auch über Luise Ebert und ich durfte auch von meinem Kanal und den Parlamentarierinnen erzählen. Die genutzte Literatur findet ihr wie immer in den Shownotes, wie auch meinen Ko-fi-Link. Dort könnt ihr mir ein kleines Trinkgeld dalassen, wenn ihr meine Arbeit hier oder auf Instagram gerne unterstützen wollt. Oder ihr lasst im Podcast-Player eurer Wahl einfach eine Bewertung da. Anmerkungen, Kritik oder Fragen könnt ihr gerne an insta-frauabgeordnete@gmx.de senden. Bis zum nächsten Mal.